Ja, ihr Lieben, das Thema ist ja schon angeklungen. Ich habe es aus dem Markus-Evangelium, wird euch nicht überraschen. Wir lesen weiter im Markus-Evangelium, Kapitel 3, ab Vers 20. Markus 3, ab Vers 20. Da ist dauernd von er und so die Rede. Das ist bei Markus immer Jesus, wenn nichts anderes gesagt wird. Also er ist Jesus. Und er geht in ein Haus. Und wieder strömt das Volk zusammen und sie kamen nicht einmal dazu, etwas zu essen. Und als seine Verwandten davon hörten, machten sie sich auf, um sich seiner zu bemächtigen. Denn sie sagten, er ist von Sinnen. Und die Schriftgelehrten, die von Jerusalem herabgekommen waren, sagten, er hat den Beelzebul und durch den Fürsten der Dämonen treibt er die Dämonen aus. Da rief er sie zu sich und redete zu ihnen in Gleichnissen. Wie kann der Satan den Satan austreiben? Wenn ein Reich in sich gespalten ist, dann kann dieses Reich keinen Bestand haben. Und wenn eine Familie in sich gespalten ist, dann wird diese Familie keinen Bestand haben. Und wenn der Satan gegen sich selbst sich erhebt und gespalten ist, kann er nicht bestehen, sondern es hat ein Ende mit ihm. Niemand aber kann in das Haus des Starken eindringen und seine Habe rauben, wenn er nicht zuvor den Starken gefesselt hat. Dann erst wird er sein Haus ausrauben. Amen, ich sage euch, alles wird den Menschenkindern vergeben werden. Alle Sünden. Und alle Lästerungen, so viel sie auch lästern mögen. Wer aber den Heiligen Geist lästert, für den gibt es in Ewigkeit keine Vergebung, sondern er ist ewiger Sünde schuldig. Denn sie hatten gesagt, er hat einen unreinen Geist. Da kommen seine Mutter und seine Geschwister, und sie blieben draußen stehen, schickten zu ihm und ließen ihn rufen. Und das Volk saß um ihn herum und sie sagten zu ihm, schau, deine Mutter und deine Brüder und Schwestern sind draußen und suchen dich. Und er entgegnet ihnen, wer ist meine Mutter und wer sind meine Geschwister? Und er schaut, die im Kreis um ihn sitzen, einen nach dem anderen an und spricht, das hier ist meine Mutter. Und das sind meine Brüder und Schwestern. Denn wer den Willen Gottes tut, der ist mir Bruder und Schwester und Mutter. Soweit, liebe Schwestern und Brüder. Liebe Gemeinde, Jesus war umhergezogen. Hatten wir zuletzt gehört, er hat am Seeufer gepredigt und geheilt. Er war auf einen Berg gestiegen, hatte die 12 Apostel berufen. Und jetzt geht er mit Simon und Andreas und den anderen wieder einmal zurück nach Kapernaum. In ein Haus, wie es hier heißt, oder wie man sicher auch übersetzen könnte, nach Hause. In gewisser Weise ist Kapernaum, das Haus von Simon und Andreas, ja jetzt sein Zuhause, seine Operationsbasis, sozusagen das Haus von Simon und Andreas. Aber natürlich bleibt das nicht unbemerkt. Jesus wird beobachtet von ganz vielen Augen. Es bleibt nicht unbemerkt, dass er wieder da ist und wieder strömen die Massen. Und Jesus lässt sich darauf ein. Er kümmert sich um die, die zu ihm kommen, ganz egal wer es ist, ganz egal welches Problem. Die Apostel helfen mit und sie kommen nicht einmal dazu, etwas zu essen. Die elementarsten Bedürfnisse stellt Jesus hinten an und seine Apostel mit ihm, weil eben so viele Menschen wieder etwas von Jesus wollen. Und dann reicht es ihnen. Als sie das hören, da machen sie sich auf. Maria und ihre Kinder. Jesus, Mama und seine Geschwister. Das kann doch nicht gesund sein, was Jesus da macht. Gefährlich ist das in jeder Hinsicht. Er muss verrückt geworden sein. Er muss verrückt sein, dieser Jesus. Und ja, in gewisser Weise ist Jesus das auch. Wenn wir das mal ganz wörtlich nehmen, er ist verrückt, also weggerückt. Weggerückt aus den alten Verhältnissen, raus aus der Familie, raus aus der guten Gesellschaft, raus auch aus der Synagoge. Und da macht sich eine Mutter Sorgen, ob das noch alles richtig so ist. Ja, trotz der Botschaft des Engels, aber weiß sie, ob das damit gemeint war und will sie das? Besser ist, der Junge kommt wieder heim, dann wird alles gut. Sowas hatte sie ja schon mal mit ihm erlebt, als er 12 war, da war er in Jerusalem im Gedränge der Festpilger einfach ausgebüxt. Maria blieb fast das Herz stehen, als sie es bemerkte. Und was haben sie ihn gesucht? Und wo war der freche Bengel? Im Tempel. Und das sei auch gut so, sagt er, weil da gehört er hin, das sei sein Vaterhaus. Und dann haben sie ihn gepackt und Jesus ist auch brav mitgekommen, wieder nach Hause. Und jetzt ist es Maria eben doch zu viel und sie macht sich wieder auf, wird ihn suchen und wird ihn mit nach Hause nehmen. Und seine Geschwister werden ihn schon packen. Er ist ja kein Kind mehr. Und vielleicht begreift er ja auch, dass sie es doch nur gut mit ihm meinen. Ja, packen, das wollen andere auch. Jesus packen, aber die anderen meinen es nicht gut mit Jesus. Natürlich sind auch die Schriftgelehrten wieder vertreten. Eine Abordnung extra aus Jerusalem, das ist schon richtig amtlich jetzt, ne? Hochoffiziell, und sie bringen eine Diagnose mit. Dieser Jesus, der kann gar nicht von Gott gesandt sein, sagen sie, denn er hat ja einen unreinen Geist, sagen sie, das ist festgestellt. Beide Gruppen, die da zu Jesus kommen, denken in die gleiche Richtung. Mit Jesus stimmt was nicht. Die einen sind besorgt, in guter Weise, sage ich mal. Die Familie will sich um einen verlorenen Sohn kümmern. Die anderen sind besorgt, in schlechter Weise. Sie haben Angst um sich selbst. Was sie alles verlieren könnten, wenn dieser Jesus die Verhältnisse tatsächlich im großen Stil auf den Kopf stellt. Da kann es ja nur mit dem Teufel zugehen, sagen sie. Und wie absurd das Denken der Schriftgelehrten ist, das zeigt Jesus ihnen auf. Ja, er ruft sie zu sich, will nochmal mit ihnen sprechen. Zeigt ihnen auf, dass sie sich völlig verrannt haben. Warum sollte Satan gegen sich selber handeln, sich selbst zu Fall bringen, wenn Jesus wirklich mit dem Satan verbündet wäre? Wie bescheuert ist das denn? Und wie tragisch, wenn das ein Mensch wirklich denkt. Jesus, nicht der Gottessohn, die menschgewordene Liebe und Versöhnung Gottes, nein, der Bote des Teufels und der raffinierteste noch dazu. Was soll Jesus für so einen Menschen tun? Da ist dann selbst Jesus machtlos. Wenn der Ertrinkende seinen Retter von sich stößt, seine Hand nicht ergreift, dann muss er ertrinken. Aber nicht, weil der Retter das so will, sondern weil der Ertrinkende sich nicht retten lassen will. Und das allein, liebe Schwestern und Brüder, ist die Sünde wider den Heiligen Geist. Immer wieder macht sich ja mal jemand Sorgen. Ich sage dir, wenn du dir diese Sorge machst, dann kannst du ganz unbesorgt sein. Denn wenn du die Sünde wider den Heiligen Geist getan hättest, dann würdest du dir darum keine Sorgen machen. Wenn du dir diese Sorge machst, du hättest dich so versündigt, dass Jesus dir nicht mehr helfen könnte, dann bist du ja noch bei Jesus. Dann hat er dich ja noch im Griff und dann passiert dir auch nichts. Die Sünde wider den Heiligen Geist ist ja genau das, dass man von Jesus eben nichts mehr erwartet. Man kommt gar nicht auf den Gedanken, dass das überhaupt was bedeuten könnte. Das ist die Tragik. Und das Teuflische daran, dass man dann ja nicht mal merkt, dass man verloren ist. Für die Schriftgelehrten gibt es da wenig Hoffnung. Für die Angehörigen von Jesus ist noch alles offen. Sie verstehen Jesus nicht. Aber sie sind ja nicht gegen ihn. Sie verstehen nur nicht. Aber wie sollten sie denn auch? Später wird sich das ändern. Später, da sehen wir Jesus Verwandtschaft in seiner Gemeinde, in der neuen Familie, im Haus Gottes, biblisch gesprochen. Aber dazu gehören sie eben nicht wegen ihrer Blutsverwandtschaft, sondern wegen ihrer Geistesverwandtschaft, weil sie zum Glauben gekommen sind. Jesus in der Mitte und seine Brüder und Schwestern drumherum. Das begründet das neue Haus Gottes. Und wenn wir später hören, dass der leibliche Bruder von Jesus, Jakobus, die Gemeinde in Jerusalem leitet, dann eben, weil er zum Glauben gekommen ist an den Sohn Gottes, nicht weil er mit Jesus verwandt ist. Jesus begründet eben kein Kalifat. Was ist denn ein Kalifat? Kalifat ist die Einrichtung im Islam, dass die leiblichen Nachkommen von Mohammed eine besondere Ehre haben und ein besonderes Sagen haben. Das ist Kalifat. Die Blutsverwandtschaft, die begründet etwas. Herrschaft. Das ist nicht so bei Jesus. Jakobus ist Geleiter der Gemeinde in Jerusalem, weil er ein Bruder im Geist ist, weil er zum Glauben gekommen ist. Nicht, weil er mit Jesus genetisch verwandt ist. Jesus begründet eine neue Familie des Geistes. Die Gemeinschaft derer, die den Willen Gottes tun. Und das heißt, zuerst anerkennen, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Dass in Jesus Gott erkennbar wird. Dass Gott selber tut und sagt, was Jesus sagt und tut. Aber noch geht das nicht. Jesus wirklich so zu erkennen, dazu fehlt ja noch Kreuz und Auferstehung, sagte ich ja neulich schon mal. Sie können nicht verstehen. Und deshalb verurteilt Jesus seine Verwandten auch nicht dafür, dass sie ihn für verrückt halten. Aber seine Antwort auf ihre Suche nach ihm ist schon auch schmerzhaft deutlich, denke ich. Aber in diese alte Familie, wo Jesus sich unterordnet als der gehorsame Sohn seiner Mutter, dahin kann er nicht zurück. Dass Maria ihm sagt, was er tun soll, und er macht das brav, das geht nicht. Denn Jesus muss dem Vater gehorchen, und zwar dem im Himmel. Und da fragt man sich ja vielleicht auch, wo denn Josef hier eigentlich ist. Merkwürdiges Schweigen, sollte der nicht aufkommen und zuerst kommen und seinen Sohn wieder auf den rechten Weg bringen? Nun, wir wissen nicht, was aus Josef geworden ist. Er ist nicht da. Aber deshalb ist Jesus doch nicht vaterlos. Und darauf kommt es an. Und wie ist das nun mit uns? Vieles hat sich verändert für uns. So eine starre Familienstruktur haben wir ja nicht mehr, wo der Vater das unumschränkte Sagen hat über Frau und Kinder und das mit dem Willen Gottes gerechtfertigt wird und ganz oben sitzt dann noch ein König, alles von Gottes Gnaden. Das haben wir hier zumindest nicht mehr. Aber Familienbande binden auch uns noch stark, oder? Und das ist ja auch erstmal gut so. Eigentlich will ja Gott das so und eigentlich hat Gott das ja auch so gemacht, dass in der Familie das Leben weitergegeben wird, dass man sich da umeinander kümmert, dass Eltern ihren Kindern helfen, ins Leben zu finden und darin zurechtzukommen, und später mal kümmern sich dann die Kinder um die Eltern, wenn es zu Ende geht. Und dass das Zuhause immer auch so ein Haus ist, in das man immer zurückkommen kann. Weil Familie, wie mal jemand so schön gesagt hat, der Ort ist, wo man nicht rausfliegt, wenn man Mist gebaut hat. So sollte es sein. Aber so ist es nicht immer, das wissen wir auch. Und immer wieder brechen auch in unseren Familien Konflikte auf, gerade wenn Jesus ins Spiel kommt. Konflikte, die auch unangenehm bis schmerzhaft sein können. Als ich zum Glauben kam, gerade mal 18, Abitur, da machte meine Familie mir auch Stress. Meine Mama hatte auch Angst, ich sei in einer Sekte gelandet. Wo fährst du denn da immer hin nach Koblenz? Zu den Baptisten? Zu was? Buddhisten? Sie hatte halt keine Ahnung. Aber sie hatte Angst um ihren Jungen. Mich hat das damals natürlich schwer genervt. Ich habe versucht, ihr das zu erklären, worum es da geht, was mich bewegt und dass das alles gut ist und sie keine Angst haben muss. Hat sie aber nicht verstanden. Ich bin aber trotzdem weiter zur Gemeinde gefahren. Als ich dann später verkündete, dass ich mein Jurastudium aufgebe und Theologie studieren werde, und zwar am Baptistischen Seminar in Hamburg, da flehte meine Schwester mich an. Also wenn du das schon so machen musst, dann werd doch wenigstens evangelischer Pastor. Das ist was Anständiges. Ja, meine Mutter und meine Schwester waren von Haus aus katholisch. Bei uns war sowieso nicht alles normal. Da war das für sie schon ein Zugeständnis, dass sie sagten, wenn er evangelischer Pastor wird, damit können wir leben. Naja, ihr wisst ja, wie meine Geschichte weitergegangen ist. Später dann bei meiner Hochzeit mit Sieglinde in einer kleinen Baptistengemeinde in Schleswig-Holstein, da lernten sie diese komische Sekte dann mal live kennen und die Leute, die das bedeutet. Und da waren sie ganz angetan und dann auch beruhigt. Wer nicht in eine christliche Familie hineingeboren wurde, der hat vielleicht ähnliche Erfahrungen gemacht hier und da. Wenn man anfängt, es mit Jesus ernst zu meinen, kann das schon mal so sein. Ähnliche Probleme haben Ehepaare, wenn nur einer gläubig ist. Womöglich erst während der Ehe gläubig geworden. Und der andere Teil versteht überhaupt nicht, warum die Sonntage denn nun so anders sein sollen als früher. Fügt man sich dann den Erwartungen des Mannes? Meistens sind es Frauen, die Probleme mit ihren Männern haben, die keine Christen sind. Jedenfalls nicht so fanatische, ne? Natürlich bin ich ein Christ, muss ich deswegen jeden Sonntag in die Kirche rennen? Solche Sprüche kommen dann. Naja, ich denke, wir sollten die Familie auch nicht mehr vor den Kopf stoßen als nötig. Vielleicht kann man ja einen Kompromiss finden, habe ich hier und da schon gesagt. Muss vielleicht nicht jeden Sonntag in die Kirche kommen. 2 oder 3 genügen. Oder ihr überlegt euch, wie ihr die Sonntage aufteilt. Morgens Gottesdienst, nachmittags macht ihr irgendwas. Das kann man ja versuchen. Und vielleicht gelingt das auch und vielfach gelingt das auch. Was aber eben nicht geht, was keinesfalls geht, zurück ins alte Schema. Und de facto Jesus aufgeben. Und andererseits, wie ist das, wenn es keinen Kompromiss geben kann, weil die Familie einem die Pistole auf die Brust setzt? Wenn du weiter zu dieser Gemeinde gehst und Jesus dir wichtiger ist als wir, dann wollen wir mit dir nichts mehr zu tun haben. Das hat auch schon mancher gehört. Zu hören gekriegt. Und wie tröstlich ist es dann zu wissen, ich bin aber trotzdem nicht Mutterseelen allein auf der Welt, wenn meine Familie mich rausschmeißt, sondern ich habe eine neue Familie. Ich habe einen Vater im Himmel und ich habe Brüder und Schwestern, mit denen ich verbunden bin. Und zwar stärker sogar als mit meiner leiblichen Verwandtschaft, weil Blut nämlich dicker ist als Wasser. Hä? Das muss ich wahrscheinlich erklären, ne? Aber Christel hat vorhin schon sowas Ähnliches gesagt, habe ich ganz genau gehört. Das Sprichwort wird ja heute eigentlich anders verwendet. Wenn ihr das so hört, ihr vielleicht auch, wenn ihr das so sagt, meint ihr was anderes. Ihr sagt, Blut ist dicker als Wasser, heißt, die leibliche Verwandtschaft, die Blutsverwandtschaft ist dann doch für mich wichtiger und bindender als die fremden Leute in der Kirche. Was habe ich mit denen zu tun? Taufwasser. Naja, bei einer verbürgerlichten und verweltlichen Kirche ist das so. Aber eigentlich meint das im Ursprung was anderes. Die Christen haben mit diesem Sprichwort eigentlich genau das Gegenteil sagen wollen, weil das Blut, das dicker ist, nämlich das Blut von Jesus ist, das er vergossen hat für uns, das uns verbindet. Und das ist dicker als das Wasser der Geburt. So ist es biblisch und frühchristlich gemeint.
Ich habe das Neues gelernt,
das war mir nicht bewusst. Hey! Ein Erfolg. Ja, ich habe das auch erst vor ein paar Jahren bei einer Vorbereitung mal gelesen und dachte, aha, das muss ich bei Gelegenheit weiter sagen. Ja, und dann sehe ich hier einen lieben Bruder unter uns sitzen. Vor Jahren kam ich in den Gottesdienst und er predigte mit seinen Worten genau das. Er sagte zur Gemeinde, ihr seid meine Familie, die mir wichtiger ist als meine leibliche. Und einen treusorgenderen Familienvater als Detlef kann ich mir gar nicht vorstellen. Aber geistlich ist es richtig. Wird ja schon dadurch deutlich, dass all unsere leiblichen Beziehungen am Tod aufhören, ne? Ob das die Ehe ist oder die leibliche Verwandtschaft. Das Wasser der Geburt, ja, es reicht nur bis zum Grab. Aber das Blut von Jesus reicht bis in die Ewigkeit, reicht bis in den Himmel. Diese Bindung hält, auch wenn die Welt untergeht. So ist das nämlich. Jedenfalls, Brüder und Schwestern bekomme ich. Und sogar Menschen, die mir mütterlich und väterlich begegnen und die das ausgleichen, was mir an natürlicher Familie vielleicht fehlt. Ich habe das persönlich ganz genau so empfunden und erlebt, als Halbwaise, die ich ja bin, mit sehr, sehr kleiner natürlicher Familie. Wie schön war das, plötzlich Teil einer Großfamilie zu sein. Und weit größer noch, als man sich das vorstellen kann. Und noch viel bunter als jede Patchwork-Familie, die man sich vorstellen kann. Weil eben jeder dazugehören kann. Jeder, der sich zu Jesus setzt. Jeder, der sich zu Jesus bekennt als den Retter von Gott gesandt. Jeder, der bekennt, dass in Jesus allein Gott zu sehen und zu hören ist. Und jeder, der diesen Willen Gottes tut. Jeder, gehört dazu. Und diese alle, diese für uns unüberschaubare Menge von Menschen auf der ganzen Welt, heute versammelt an Millionen Orten, Jesus überblickt sie und sagt auch heute, das hier ist meine Mutter und das sind meine Brüder und Schwestern. Denn wer den Willen Gottes tut, der ist mir Bruder und Schwester und Mutter. Und jetzt, ganz egal, wer du bist, aus welcher Familie du kommst, mit wem du verheiratet bist, ganz egal, ob du damit glücklich bist oder traurig, ob du es leicht hast mit deiner Verwandtschaft oder schwer, wenn du dich zu Jesus hältst, dann sagt er auch zu dir, mein Bruder, meine Schwester. Amen. Und dann schauen wir uns mal um. Mach das mal. Wer sitzt denn da neben euch? Schaut den mal an. Oder die. Und wisst, ein Bruder, eine Schwester in Jesus sitzt da. Und egal wer das ist, auch wenn es ein Blutsverwandter ist, auch wenn es der Ehepartner ist, zuerst und vor allem ein Bruder, eine Schwester Jesu, Familie Gottes. Und du gehörst auch dazu. Und wenn du noch daran zweifelst, für dich oder für den, den du gerade anschaust, dann sage ich jedem, komm zu Jesus, hier und jetzt. Setz dich im Geist zu ihm. Komm in Jesu Haus. Jesus heißt dich willkommen und freut sich darüber, dass du bei ihm sein willst. Und wir als seine Gemeinde tun das auch. Amen.